Check it out.
Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
Benny, wie geht's?
Jurek, mir geht's gut. Kurz noch hier Fenster zugemacht. Hast gerade schon gemerkt, ne? Muss sein, auf jeden Fall. Muss sein, damit wir gut podcasten können.
Genau, habe ich gerade gemerkt. Und ich nehme aus Freiburg auf und habe hier so ein bisschen so mein mobiles Setup. Und deswegen ist hier auch so ein bisschen, ich hoffe, dass jetzt diese Aufnahme hier alles klappt und so weiter. Aber es sieht zurzeit ganz gut aus.
Es sieht gut aus. Ich muss tatsächlich 80% höre ich dich, 20% muss ich immer in meinem Kopf selbst ergänzen, was du gerade gesagt haben könntest. Also wenn ich irgendwie völlig wirre Antworten auf Dinge gebe, die du gefragt hast, wisst ihr warum.
Ja, das liegt hier an der Internetverbindung, weil die Vodafone oder insgesamt einfach Telefonverträge, die einen Upload von unter 20 Megabits haben, kannst du eigentlich vergessen in der heutigen Zeit, Videotelefonie. Und wir sind hier zu zweit und müssen ab und zu also parallel Videocalls machen und das ist tatsächlich super ärgerlich. Also ich verstehe gar nicht, wie man sowas überhaupt anbieten kann. Und dann habe ich dort angerufen. Ja, und die können das natürlich nicht sofort einfach so softmäßig umstellen, obwohl das natürlich auf jeden Fall funktioniert. Also ist ein absoluter Mumpitz, ja, oder hocken nur unfähige Menschen.
Und aber es geht nicht. Nee, das geht, Jurek, das geht nicht. Du musst erst Antrag 84 ausfüllen.
Ja, Antrag und vor allem, da muss ein Techniker hier ins Haus kommen. Der popelt hier einmal in der Nase und geht wieder. Also ich meine, das ist wirklich, das ist ein Kabel, das kommt ins Haus, ne? Da kannst du nichts dran ändern. Naja, anyway. Das regt auf. Ansonsten geht's mir aber gut.
Ja, aber da ist aber trotzdem, Entschuldigung, ich meine das jetzt nur bei deinen Eltern, ist aber ein Thema, das mich wirklich jetzt schon länger begleitet und nur weil ich jetzt demnächst umziehe, bin ich da nicht aktiv geworden. Es ist auch witzig und ich finde, da darf man Vodafone ruhig auch mal namentlich nennen an der Stelle. Ich habe da ja angerufen und habe denen das Problem erklärt und habe gesagt, dass das witzigerweise mit dem Router davor alles richtig gut lief. Und dann hat mir der oder diejenige, weiß ich gar nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, am Telefon gesagt, ja, mit dem Router haben wir uns ein Eigentor geschossen. Einfach mal so, haben wir mal so rausgehauen und im Raum stehen gelassen und dann habe ich halt gemeint, ja, was ich denn da machen kann und ja, einen eigenen kaufen. Ja, aber ja. Anyway, auf jeden Fall nicht der coolste Verein Vodafone, würde ich jetzt ehrlich gesagt, wenn jemand auf mich zukommt, Freund oder so, und fragt, hey, zu welchem Internetanbieter soll ich denn gehen, würde ich jetzt nicht direkt an erster Stelle Vodafone nennen, sagen wir es mal so.
Ja, ich würde tatsächlich die Telekom nennen. Mag vielleicht der teuerste sein, aber tatsächlich sehr, sehr solide, würde ich mal sagen. Vor allem, weil die halt diese letzte Meile zumindest im Telefonkabel ja in Deutschland mehr oder weniger gepachtet haben. Und dadurch sind es immer Telekom-Techniker, die da kommen. Das macht jetzt die Qualität des Technikers nicht besser, aber zumindest sind die näher an der Terminvergabe, wie wenn du jetzt über einen Drittanbieter, der sich dann sozusagen das Telekom-Netz mietet, deinen Internetvertrag abschließt, sei es jetzt irgendwie O2 oder 1&1 oder sonst was. Die können dann immer nur Termine wahrnehmen, die sozusagen ihnen halt zur Verfügung gestellt wurden. Super ärgerlich.
Wobei man natürlich auch sagen muss, seit Jan Böhmermann da in ZDF Magazin Royal mal offenbart hat, dass die Telekom dafür verantwortlich ist, mehr oder weniger, oder mitverantwortlich ist, dass wir keine Glasfaser haben. Ja, da müsste eigentlich jeder die Telekom boykottieren und sagen, nee.
Ja, stimmt schon. Ah ja, anyway.
Anyway, anderes Thema.
Anderes Thema. Heute soll es um E-Mail, HTML-E-Mails gehen. Eine Hassliebe, würde ich mal sagen, für die meisten Entwickler, weil es irgendwie, ja, in meinen Augen so ein bisschen so ein Thema ist, wo die wenigsten Lust drauf haben, sich damit zu befassen und es immer so generell als so, ja, nee, wollen wir nicht, können wir nicht und das ist ganz großer Scheiß. Genau. So gefühlt ist so in der Community häufig die Meinung zu HTML-E-Mails.
Ja. Ja, auch Agenturen, die halt sagen, nee, E-Mails machen wir auf gar keinen Fall. Das geben wir ab an spezielle Agenturen. Also es ist immer so, es sträuben sich immer so ein bisschen die Haare, sobald es um HTML-E-Mails geht. Ich habe da ja eine gewisse Vorgeschichte, weil meine These ja auch über E-Mails ging, so über über die Zukunft der E-Mail, habe mir da in meiner Thesis Gedanken gemacht. Und das heißt, ich hatte da an der Stelle schon Berührungspunkte und habe jetzt aber auch nicht so die Abneigung dagegen, wenn es jetzt heißt, hey, wir brauchen für Projekt XY eine Bestätigungs-E-Mail, also einer dieser bekannten E-Mail-Typen, kann das bitte jemand machen? Bin ich schon eigentlich immer der, der als erstes die Hand hebt und sagt, ja, gerne.
Ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen, also man darf halt nicht die Erwartung haben, dass es so uniform funktioniert, wie jetzt, sage ich mal, das Internet funktioniert. Und selbst da ist es nicht so uniform. Da ist es nur so, dass man halt, wenn man sich auf die drei großen Browser spezialisiert oder fokussiert, dann hat man es halt relativ einfach, weil es halt drei sind. Dagegen E-Mail-Clients gibt es halt wie Sand am Meer. Und nicht jeder funktioniert gleich. Und wenn man dann irgendwie halt einen Kunden hat, wo der Ansprechpartner halt einen E-Mail-Client verwendet, der super speziell ist, dann muss man plötzlich für irgendwas optimieren, was nicht der Standard ist. Und E-Mails kann man teilweise einfach auch nicht bis ins kleinste Detail irgendwie anpassen. Da muss man halt dann irgendwo auch Abstriche machen. Und deswegen, glaube ich, ist es so ein bisschen so ein rotes Tuch für Agenturen vor allem.
Aber es ist, wie du, Entschuldigung, wenn ich da reingrätschen darf, so wie du jetzt eben gerade auch richtig gut erklärt hast, ist auch so eine Erkenntnis, die ich einfach in den letzten 4 Jahren gewonnen habe. Man hat immer ein bisschen, also als Laie, sag ich jetzt mal, hat man immer so ein bisschen die Denkweise, wenn jemand eine Website baut oder eine E-Mail macht, das muss überall gleich aussehen. Aber warum ist das dann so? Als, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Experte ist es eigentlich, seit 2 oder 3 Jahren habe ich es mir dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu erklären, ja warum? Nein, es muss nicht überall gleich aussehen. Wichtig ist, dass es nirgends kaputt aussieht und wichtig ist, dass es überall einigermaßen gut aussieht. Einigermaßen, sage ich jetzt so mit Hinblick auf den Internet Explorer. Wobei der ja jetzt eigentlich auch weg ist. Aber halt, dass es einfach gut dargestellt wird. Also, dass der Nutzer was mit dem, was wir ihm da zeigen, anfangen kann. Ja, und es muss nicht pixel-perfect in jedem E-Mail-Client, in jedem Browser, in jedem XYZ gleich aussehen. Das ist halt meine Meinung, die ich habe zu dem Thema und die kommuniziere ich auch immer recht selbstbewusst und bin damit eigentlich bis dato auch echt gut gefahren.
Ja, ich glaube, man kann es einfach, es muss nutzbar bleiben. Also, ja, das ist das Einzige und ich glaube, ich kann jetzt ein gutes Beispiel anführen. Und zwar gerne wird eine E-Mail, also häufig ist es ein bisschen schicker, anstatt einer schwarzen Schrift, so eine leicht gräuliche Schrift zu nehmen und einen Hintergrund. Und Hintergrund wird von vielen E-Mail-Clients nicht richtig unterstützt und ich weiß nicht, wann der Trend aufkam, aber es gibt dieses Dark-Theme, Light-Theme-Thing, zumindest bei macOS und das wird auch von den E-Mail-Clients, sag ich mal, unterstützt und zumindest in der Gmail-App, und das passiert mir regelmäßig, kann ich den Text nicht lesen, weil praktisch schwarz auf schwarz ist, weil man sich eben dann verkünstelt an manchen Stellen und sich nicht einfach auf den Standard so, okay, die normale Schriftart ist schwarz und der normale Hintergrund ist weiß und das ist auch per Default so, aber sobald du halt anfängst, da drin rumzufuckeln, dann kann es sein, dass sozusagen eine E-Mail auch inaccessible wird und ich glaube, auf so Sachen muss man halt achten. Deswegen ist es, glaube ich, halt so ein bisschen so, ach, da muss man sich halt mit dem Problem wieder beschäftigen und gerade dieses Light-Theme, Dark-Theme Thema ist ja schon so, dass manche E-Mail-Clients dann auch versuchen, irgendwie noch so ein paar Custom-Styles einzubinden, damit eine E-Mail halt authentisch in diesem, sag ich mal, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift funktioniert. Und wenn dann aber halt das Custom, die Custom-Styles irgendwie überschreiben, dann kann es halt sein, dass eine E-Mail plötzlich nicht mehr leserlich wird. Naja, und so, glaube ich, schießt man sich da teilweise ein Eigentor, wenn man es zu sehr customized. Aber ja, per se finde ich es eigentlich ein super spannendes Thema, weil man kann echt coole E-Mails bauen und die machen dann auch beim Kunden einfach was her oder beim Nutzer. Ich finde immer so eine richtig schön gestaltete E-Mail, wo ich die Informationen halt einfach leserlich aufbereitet habe, finde ich meistens ansprechender wie eine E-Mail, wo, ja, gerade wenn es längere E-Mails sind, wo halt dann viel Fließtext ist, dann gehen häufig, da muss man sie halt wirklich durchlesen, um die wichtigen Informationen rauszusuchen.
Ist auch tatsächlich genau die Art von E-Mail, die ich gerade mache. Also quasi für eine Applikation eine Information, die dann aus der Applikation rausgepurzelt ist. Also einfach knackig zusammengefasst für einen Nutzer. Und Vielleicht kann ich da ja mal so ein bisschen über mein Vorgehen erzählen, weil es gibt ja wirklich für E-Mails massig Material, mit dem du eine E-Mail anfertigen kannst. Und ich bin wirklich so simpel eigentlich an die Sache rangegangen, dass ich halt gesagt habe, ich benutze jetzt erstmal absichtlich kein Framework, also wie Foundation oder sonst irgendwas, ja. Sondern guck mal, was es für Ressourcen gibt für eine schicke E-Mail, wie die gestaltet wurde. Also heißt mehr GitHub-Issues, GitHub-Informations-Pages über E-Mails so durchwälzt und angeguckt, was es denn da Schönes gibt. Eben weil ich auch nicht viel habe, was ich darstellen muss. Also so wie du es jetzt gerade erklärt hast, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie eine super fancy E-Mail. Es geht einfach wirklich darum, Text gut leserlich und stabil darzustellen. Und deswegen habe ich auch gesagt, da will ich die Dinge nicht überkomplizieren. Und ich habe dafür insgesamt drei Sachen gemacht. Also ich habe einen GitHub-Issue gesucht, wo jemand eine responsive E-Mail gestylt hat. Ich habe den Link nicht mehr im Kopf, packe ich aber in unsere Linksammlung, die wir haben für E-Mail-Styling, schon mal als kleinen Teaser, was noch kommt. Genau, das habe ich gesucht, so als Basistemplate. Dann habe ich mir für den Outlook so einen Plugin zugelegt, in dem du halt HTML inserten kannst und dann quasi von, weil ich das einfach schon spannend fand, du kannst es einfach inserten und siehst dann direkt, ohne es zu verschicken, ohne irgendwas, wie es aussieht im Outlook. Und das fand ich halt gut. Heißt Moda, warte, ich sage ganz kurz noch, wie es heißt. Design, Insert HTML bei Design Modo. So heißt das Plugin für den Outlook. Und genau, dann bin ich einfach direkt, habe ich direkt losgelegt und auch nicht irgendwie angefangen, was eigentlich kein gutes Vorgehen ist. Aber da es wirklich so eine kleine E-Mail ist, also habe ich es jetzt einfach so gemacht. Ich habe direkt inline gestylt. Damit macht man sich natürlich das Leben ein bisschen schwerer, weil du, wenn du irgendwo eine Änderung hast, dann halt wirklich durch die gesamte E-Mail, durch das ganze Template durchgehen musst und überall die Änderungen durchnehmen musst. Aber wie gesagt, wenn das eine kleine Sache ist, wie, hey, vielen Dank, dass du dich hier angemeldet hast und ein Button oder so beispielsweise, ja, deswegen finde ich, kann man das Risiko mal eingehen.
Das Risiko und für größere. Kann man eingehen? Ich würde es, also so basic würde ich, glaube ich, gar nicht starten. Vielleicht ganz kurz dazu, und ich glaube, du kanntest es einfach nicht. Wenn man, also ich würde eine E-Mail im ersten Moment einfach im Browser stylen, so wie man Webseiten auch baut, nur halt als praktisch wirklich HTML-Datei und oben hat man irgendwie so einen Style-Tag und dann gibt es Putzmail, das ist so ein Dienst und der kann. Der Auto-Inline dir dann die Styles, die du eben in dem Dokument hast, und da pastest du das ganze Ding rein und dann macht er damit ein bisschen Magic und dann kannst du es direkt auch an deine E-Mail-Adresse von dort aus versenden, was super, super praktisch ist in meinen Augen.
Doch, kannte ich. Für die, also nicht Putz-E-Mail kannte ich jetzt nicht, sondern halt einen Inliner, so eine Translation zu verwenden. Aber ja, da hast du absolut recht, so sollte man es auch machen. Ich meinte jetzt nur so im ersten Durchlauf sozusagen habe ich das einfach drauf los geinlined und so. Und das war ja auch, was ich sagen wollte mit so sollte man es eigentlich nicht tun, ja, sondern man sollte es wirklich so machen, wie du gerade gesagt hast, stylen im Browser und dann einen Inliner verwenden.
Genau, mach ich jetzt ja, auch so. Ja, genau. Und dazu aber nochmal, ich glaube, das ist trotzdem super lean, der Ansatz, weil der Inliner, der ist sozusagen, der passiert auf dieser Website. Du musst hier nicht irgendwie mit Webpack oder sonst was irgendeinen Inliner zurechtlegen. Und tatsächlich gibt es auch riesige Unterschiede, wie die Inliner wirklich funktionieren und was sie dann alles können. Und was passiert mit Media Queries. Manche können mit Media Queries, andere können nicht mit Media Queries. Von daher tatsächlich, ich kann Putzmail als Service. Also ich habe häufig irgendwie schon einen Inliner ausprobiert und bin am Schluss immer wieder zu Putzmail zurückgegangen, habe einfach gesagt, ich paste es da. Und hol mir den compilten Code und verwenden. Das ist keine Ahnung, was sie im Hintergrund verwenden, aber sie verwenden ein sehr solides Tool und du musst ja nicht diesen ganzen Workflow aufbauen. Klar, wenn man jetzt irgendwie 30, 40 E-Mails teilen muss und machen will, dann ist es vielleicht der Weg über ein Tooling. Aber gerade wenn man irgendwie ein, zwei E-Mails nur machen muss und es dann irgendwie auch gut dokumentiert, dann ist, glaube ich, der Aufwand. Gerade was auch die Entwicklung, man muss sich das Ding ja dann auch am Schluss irgendwie schicken. dann ist es ja eigentlich simpel. Man hat irgendwie diese HTML-Dateien in einem Ordner liegen, bearbeitet die ganz normalen VS Code oder so, schaut sich erst im Browser an, wenn es da einigermaßen aussieht, dann verschickt man sie mit Putzmail, dann braucht man keine Plugins, das kann jeder machen. Ja.
War auf jeden Fall echt ein Hammer-Tipp. Ich nutze es seitdem auch nur noch. Kann ich absolut empfehlen. Ist ja auch gut, wenn ich dann direkt mit dem Besten gestartet bin und gar nicht irgendwie weiteren Research betreiben muss, sondern dabei bleibe ich auch. Und dann zum weiteren Vorgehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das Best Practice ist oder nicht. Ich sage einfach nur, ich habe es so gemacht. Habe quasi meine HTML-E-Mail-Styles, also die ich wirklich mit Klassen etc. gesetzt habe. Und ich habe dann für den Übertrag immer noch ein HTML-File mit -inline. Also weißt du, quasi das normale File und das Compilte, also mit Inline-Styles. Und das ist einfach so mein...
Und was machst du mit den beiden Dateien?
Weil wir, also zum einen mit dem normalen, also ohne Inline-Styles, ja, mit dem style ich die E-Mail. Und das schon Inline-Styles hat, das wird, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, um es nicht zu komplex zu machen, es wird dynamisiert, ja, da kommen dann irgendwelche Tags rein, geht dann in so einen Server rein, wird dann automatisch befüllt etc. Und dafür brauchst du halt schon so ein fertiges Inline-Tablet. Genau, das Compiler.
Im Grunde genommen,
exakt. Ja. Exakt. Und so hat dann eben der Backend-Entwickler die Möglichkeit, halt einfach sich die Neuerungen per Git einfach zu merchen, dann, wenn ich es ihm durch den Inliner compiled habe. Und ich finde den Workflow nicht ganz so schlecht und habe echt Spaß drin. Also es macht richtig Bock.
Ja. Und du hast ja vorher gesagt, du hast dich aktiv gegen ein Framework entschieden. Hast du dir außer Foundation noch was anderes angeschaut?
Nicht so richtig. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch schon sehr viele sehr, sehr gute Sachen. Nee, habe ich nicht, weil ich nicht den Need dafür gesehen habe. Weil, weißt du, die E-Mails, die ich designe, style, wie man es auch immer nennen mag, da ist jetzt nicht so das große fancy GIF oder sonst irgendwas drin, wo ich jetzt sage, oder einen Riesengrid oder was auch immer so, dass ich jetzt sagen muss, hey, ich brauche unbedingt ein Framework, sondern es ist wirklich, so wie du es gesagt hast, geht darum, Text gut darzustellen, dass er gut leserlich ist, ja, und that's it. Und deswegen habe ich, wenn du dann halt Foundation oder eben ein anderes Framework verwendest, hast du halt immer, so wie es halt mit Frameworks ist, hast du halt auch einen riesen Kladderadatsch an anderen Sachen mit dabei, die du halt, wo du halt denkst, hey, was ist denn jetzt das und wofür brauche ich dies und wofür brauche ich das? Und du brauchst es halt tatsächlich auch nicht, nachdem du es dann mal kurz rausgelöscht hast. Und ja, also es hat mir einfach nicht geholfen. Und deshalb habe ich mich dann aktiv gegen Foundation entschieden. Wobei Foundation, sobald die E-Mails dann halt auch komplexer werden, wahrscheinlich eine sehr gute Wahl ist, nur jetzt eben in meinem Fall nicht.
Ich habe keine Erfahrung. Also, ich glaube, das letzte Mal, wo ich eine E-Mail gestylt habe, war es auch Foundation. Es gibt noch so ein paar andere. Ich glaube, man kann sich auch manche bauen, diese Mailchimp. Also Mailchimp ist ein großer E-Mail-Versender. Da gibt es einige GitHub-Repositories, wo man, sage ich mal, einen ähnlichen Code-Ansatz hat, wie es halt Mailchimp auch macht in den Templates. Was natürlich den Vorteil hat, dass, ja, dadurch, dass Mailchimp eben so groß ist und eben Vorlagen anbietet, eine sehr, sehr gute, breite Unterstützung hat.
Ja, das auf jeden Fall. 100%.
Das ist vielleicht dann auch so das, was man daraus mitnehmen kann. Wenn man halt irgendwie wenig Ärger haben will, dann verwendet man im besten Fall irgendeinen sehr großen Service, der halt Testing betreibt mit den Templates. Und dann verwendet man einfach die Templates, die da sind, und stylt vielleicht halt nur die Farbe, und dann passt halt manchmal der Border Radius nicht 100%.
Exakt, nee, würde ich da tatsächlich auch so machen. Noch eine richtig geile Quelle. Und den habe ich tatsächlich, den Creator dieser Quelle habe ich, glaube ich, schon live gesehen, wenn er der Creator ist und das nicht einfach nur gesagt, aber er arbeitet auf jeden Fall dran mit. Und zwar ist es Can I E-Mail? Das ist quasi so das Pendant zu Can I Use? Vielleicht kurz zur Erklärung, Can I Use ist, wenn du irgendwas verwenden willst, irgendeine CSS-Klasse zum Beispiel, und du weißt nicht, welcher Browser das supportet oder nicht, dann gehst du auf Can I Use, klopfst deine Eigenschaft rein, packst du rein, und dir wird halt ausgeschmissen, welcher Browser in welcher Version etc. Das verwenden kann. Und auf der Smashing-Conf in Freiburg war ich, und da war eben Hoi Toi Moi, heißt er, glaube ich. Ich weiß, auf jeden Fall auf Twitter Hoi Toi Moi. Und der macht hauptberuflich eben E-Mails und hat dann einen Vortrag darüber gehalten, wie er eben seine E-Mail-Templates baut und wie er das macht. Und hat am Ende seines Talks erzählt, dass er auch noch an einer Website mitarbeitet, keine E-Mail. Und seitdem, wenn ich halt irgendwie irgendwas mit E-Mails zu tun habe, bin ich immer auf keiner E-Mail, weil auch super interessante Blogposts etc. Also einfach ganz viel Wissen auf dieser Website versammelt ist. Und wenn man halt irgendwie einen Bug hat oder so und man fragt sich, warum geht's nicht, lohnt sich's einfach, die Dinge, die man nutzt, dort mal anzuschauen, welcher Browser das eben unterstützt und welcher nicht. Und ist dann auch eben, je komplexer es wird und je fancier die E-Mail oder der Newsletter sein soll, dann wird es auch hilfreicher noch.
Ja, also dort kann man auch einfach die Eigenschaften überprüfen, oder? Man kann so schauen, so
ja.
Welcher Browser genau unterstützt, Media Queries.
Ja, das ist wirklich 1:1 eine Can-I-Use-Kopie. Also nur, du hast dann halt nicht Internet Explorer, Firefox, sondern dann hast du halt Gmail, Outlook.
Ja, die großen E-Mail-Programme eben. Genau, und zusätzlich glaube ich, und das ist ja immer so ein bisschen, gerade auf Mobile-Geräten werden dann Adressen häufig irgendwie umgestylt, weil man soll halt draufdrücken können und dann in Maps landen oder in Google Maps landen, dann kann man das halt sozusagen wieder rückgängig machen, also dass er das aktiv ignorieren soll, dass man da nicht drauf drückt, weil häufig muss man ja eine E-Mail irgendwie die Adresse packen unten rein. Aber die ist nicht dazu da, dass man den Laden dann daran auffinden kann, weil meistens ist es halt ein Büro und nicht oder irgendeine Privatadresse, und dann möchte man eigentlich gar nicht, dass die Leute drücken können. So Sachen sind da, soweit ich weiß, auch hinterlegt.
Bestimmt, weiß ich gerade gar nicht, aber bestimmt. Ich nehme es einfach, um da vielleicht jetzt mal so einen Fliesenübergang zu machen, falls du nicht noch was ganz Wichtiges hast. Link der Woche, hätte ich jetzt einfach gesagt, ist von meiner Seite Kenner E-Mail. Und dann kann sich da jeder mal so ein bisschen umschauen. Ist wirklich eine schöne Seite und ein schönes Projekt, finde ich.
Ja, also kann ich zustimmen. Ich habe so einen, oder ja, vielleicht um den Links der Woche kurz sozusagen hier zwischendrin abzuschließen. Ich habe noch, ich glaube, ich nehme Good E-Mail Copy. Und zwar finde ich immer, ja, eigentlich stellt man sich ja immer die Frage, ja, was schreibt man denn jetzt in so eine E-Mail rein? Ja, also angenommen, man hat einen Passwort-Reset oder einen Sign-Up-Confirmation oder irgendein Update. Da muss man ja immer irgendwie überlegen, so was, wie schreibe ich das denn? Hallo, hier ist ein Link, bitte drück mal drauf. Ist halt irgendwie komisch. Und Good E-Mail-Copy macht es einem da relativ leicht, weil die halt gute Beispiele sozusagen von verschiedenen Services zusammengetragen haben und die dort sozusagen zur Verfügung stellen, inklusive dem Layout, also im Grunde genommen ein Screenshot der E-Mail. Und dann kann man eben so ein bisschen sich daran orientieren, so, okay, so kann man das schreiben, sodass der Nutzer am Schluss auch versteht, was damit gemeint ist und was jetzt passiert. Und ich finde das immer super hilfreich, weil gerade sich sozusagen auch Inhalt für eine E-Mail auszudenken, ist gar nicht so simpel. Wie strukturiert man es? Was kommt wohin? Ist halt immer irgendwie spannend und dann, glaube ich, macht es auch Sinn, sich sowas einfach anzugucken. Man kann einfach super viel Zeit sparen, weil wer halt nicht groß selber nachdenken will, der kann häufig die Texte fast 1:1 übernehmen, weil halt, ja, wie gesagt, ein Passwort-Reset ist halt überall gleich. Also
Ich habe witzigerweise, um da anzuschließen, im Studium, da hatten wir eine Applikation geschrieben, ein Geocaching-Spiel, wir hatten genau das Problem. Und Benny hat sich natürlich hingesetzt und hat die ganzen Großen dann geschrieben, um Antworten auf verschiedenste Aktionen zu bekommen, also Registration, Löschen etc., um dann vergleichen zu können, was nutzen die. Also genau das, was du jetzt gerade beschreibst und was dieses Tool macht, habe ich noch händisch gemacht. Und ich wäre damals froh gewesen, entweder es hätte das gegeben oder ich hätte es gekannt. Ich weiß es nicht, ob es das damals schon gab. Aber es hätte mir das Leben auf jeden Fall wahnsinnig erleichtert. 5 Jahre ist es her, falls du gerade überlegst.
Keine Ahnung, wann es aufkam. Ich glaube, vor 5 Jahren war das schon, gab es schon E-Mails, gibt es ja schon ein bisschen länger, wie die meisten anderen Sachen. Und ich würde aber gerne
aber noch die Idee halt, ja, du darfst noch einen.
Noch einen Link dazu packen, und zwar den React-E-Mail-Editor. Und zwar ist es so ein, also häufig muss man ja doch irgendwie so Teile eben, also komponentenbasiert machen, und teilweise möchte man ja auch eine bestimmte Sachen wiederverwenden, wie einen Button, wie ein Bild, wie, also so einen typischen E-Mail-Body-Text möchte man ja irgendwie mehrfach machen. Und ich finde, da ist es häufig so, gerade bei E-Mails, dass es dann halt viel Copy-Paste wird und man halt echt in so einem, ja, halt wirklich frustrierende Zeiten hat, wenn man da irgendwie wieder sich E-Mails zusammenkopiert, und dann hat man irgendwie, und dann sind es ja lange geschachtelte Diff-Konstrukte, weil E-Mails halt so funktionieren. Und da bin ich vor einem guten Jahr oder so auf React-E-Mail-Editor gestoßen. Und das ist praktisch ein, ja, kann man sich so ein bisschen wie so einen CMS für E-Mails vorstellen, wo man halt eine E-Mail mit durchstyle, oder ja, praktisch so Mailchimp-like, ich weiß nicht, wer Mailchimp jetzt kennt, da muss man es natürlich irgendwie kennen, aber am Schluss kann man halt Komponenten einfach in diese E-Mail rein dragen, droppen, und bekommt dann daraus generiertes HTML, wenn man halt vorher festlegt, was denn da passieren soll, wie das geschachtelt werden soll, und halt WYSIWYG, also what you see is what you get. Und gerade wenn man es halt einmal gemacht hat und man muss dann irgendwie noch 5 weitere E-Mails machen, die halt sehr analog funktionieren, vor allem mit den gleichen Komponenten, dann glaube ich, kann man sich damit das Leben auch nochmal deutlich erleichtern und halt auch Zugang an Leute vergeben, die vielleicht weniger mit Code zu tun haben, die aber dennoch sozusagen technisch versiert genug sind, um irgendwie zu verstehen, wie das Ganze funktioniert oder wie es zusammenhängt, um dann ja halt neue Strukturen oder vielleicht auch mal noch eine zweite E-Mail zu testen. Also man kann jetzt ja bei einem Sign-up oder so sagen, okay, man kann es jetzt so oder so oder so machen. Und dann kann man vielleicht auch mal 2 E-Mails gegenüberstellen, A/B testen und gucken, welche funktioniert besser. Vielleicht nicht bei einem Sign-up, eher bei einer Promotion. Aber auch da, glaube ich, kann man sich viel Arbeit abnehmen. Ich habe es tatsächlich, muss ich auch ehrlich zugeben, noch nie selbst implementiert, also dieses React-E-Mail-Editor-Ding. Aber es sieht sehr vielversprechend aus und sehr schick. So viel.
Kostet das was? Vielleicht nee, noch als
Nee, ist alles frei. Also man muss sich es auch selber tatsächlich einfach klonen und installieren.
Mega.
Ja, also sehr einfach, aber...
Einfach, aber geil.
Einfach, aber geil, zumindest so, wie es aussieht. Und der Teufel steckt wie immer bei allem im Detail. Hast du noch was zum Thema E-Mail?
Nö, bin durch.
Nö, na gut. Dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank, eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Dem schließe ich mich an. Ciao.
Ciao, ciao.